высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны.
Mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und Putins Drohung, Nuklearwaffen einzusetzen, ist die Angst zurück in Europa vor Bomben und Zerstörung. Viele Fachleute sagen, wir befänden uns längst in einem hybriden Krieg. Das zeigten Hackerangriffe auf Elektrizitätswerke, Sabotageaktionen an Bahnstrecken oder Spionagedrohnen über Militärbasen. Und aus Sicherheitskreisen heißt es, Russland könnte spätestens 2029 militärische Angriffe auf NATO-Länder verüben. Wir sind auf so einen Fall nicht vorbereitet. Oder wissen Sie, wohin Sie müssen, wenn plötzlich die Sirenen heulen und der Alarm losgeht?
Nein. Gebe ich ehrlich zu. Was muss ich denn da machen?
Nein, also ich habe keinen Bunker oder irgend sowas. Ich habe da jetzt keine großen Sorgen, dass wir da extreme Probleme bekommen werden hier in Deutschland.
Ich bin überhaupt nicht vorbereitet, nein, rein gar nicht.
Bunker, Tiefgaragen, private Keller. Wo wir im Ernstfall Schutz finden. Von Lukas Meyer Blankenburg.
Der Sirenenalarm gerade war übrigens ein ABC-Alarm. Er warnt vor atomaren, biologischen oder chemischen Gefahren. Dreimal kurz heult die Sirene auf. Es ist kein Wunder, dass die meisten Menschen in der Umfrage sagen, sie wüssten nicht, wo sie im Ernstfall hingehen würden. Öffentliche Schutzräume, umgangssprachlich Bunker, hat in Deutschland, salopp gesagt, kaum jemand auf dem Schirm. In einer Umfrage unter deutschen Kommunen für ihren Jahresbericht von 2024 wollte die Bundesstiftung Baukultur wissen, sind Zivilschutzräume in ihrer Gemeinde ein Thema? Fast 70% antworteten mit Nein. Norbert Gebeken überraschen solche Aussagen nicht.
Naja, zunächst muss man sagen, dass wir in Deutschland öffentliche Bunker überhaupt nicht haben.
Norbert Gebeken ist emeritierter Professor für Bauingenieurswesen an der Universität der Bundeswehr in München. Und er ist einer der Fachmänner in Deutschland, wenn es ums Thema Bunker geht. Er hat bereits 2022 im Auftrag des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe dargestellt, wie ein modernes Schutzraumkonzept für Deutschland aussehen könnte. Den Begriff Bunker mag Norbert Gebeken nicht. Er sei ihm zu eng gefasst und würde historisch schräge Vergleiche provozieren.
Im Fachkreis reden wir überhaupt nicht von Bunkern, sondern von Zivilschutzräumen. Und die wurden nach der Wende abgebaut, weil wir alle der Meinung waren, nun sind wir von Freunden umgeben und leben in friedlicher Zeit. Und das war ja in Deutschland Konsens. Das heißt also, alle die Zivilschutzräume, die wir hatten, von Bunkern will ich in dem Zusammenhang überhaupt nicht reden, wurden rückgebaut.
2007 hatten Bund und Länder beschlossen, die paar tausend öffentlichen Schutzräume, die es noch gab, nicht weiter instand zu halten. Einige Hochbunker werden heute als Wohnhäuser genutzt. Ein paar Tiefbunker wurden zu Parkhäusern umgebaut. In manchen befinden sich Diskos oder Kulturzentren, aber die meisten anderen verfallen einfach. Trotzdem geistert immer wieder eine Zahl durch die Medien. 579 alte Bunker oder Schutzräume gäbe es noch in Deutschland. So hat es die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ermittelt. In ihnen würden rund eine 500.000 Menschen Platz finden. Das sind nicht einmal 0,5% der Bevölkerung. Und diese Schutzräume sind veraltet und nicht funktionsfähig. Das sagt auch Schutzraumexperte Norbert Gebeken. Im Ernstfall fänden in Deutschland aktuell also ziemlich genau 0% der Bevölkerung Platz in öffentlichen Schutzräumen. Die damalige Innenministerin Nancy Faeser hatte deshalb angeregt, über den Bau neuer Bunker und den Ausbau geeigneter Räumlichkeiten nachzudenken. Die anschließende und bis heute andauernde Bunkerdebatte würde aber am Kern des Problems vorbeigehen, findet Norbert Gebeken. Denn flächendeckend neue Bunker bauen geht nicht. Es dauert zu lang und ist viel zu teuer.
Wir stehen in Deutschland eben blank da und wir reden hier nicht von einigen Milliarden, wenn wir eine entsprechende Schutzraumverteilung haben wollen. Da reden wir auch nicht von 100 Milliarden, sondern das bedarf eines Sondervermögens, den wir uns vermutlich nicht werden leisten können.
Trotzdem halten viele Menschen an der Vorstellung fest, Bunker böten den besten Schutz angesichts der militärischen Bedrohungslage. Warum ist das so? Bei der Recherche für diese Folge von Das Wissen wird klar, der Begriff Bunker ist auch deshalb so wirkmächtig, weil er sehr eng mit der jüngeren deutschen Geschichte verbunden ist. Im Bunkermuseum in Emden kann man das besonders gut nachvollziehen.
Das finde ich immer noch wieder ein interessanter Raum.
Wolfram Heiderich, zweiter Vorsitzender des Arbeitskreises Bunkermuseum, führt durch die detailreiche Ausstellung. 9 Halbetagen hat das hohe Gebäude, ein dicker Betonquader in der Stadtmitte von Emden. Innen niedrige Decken, schummriges Licht. Das Museum war früher selbst ein Hochbunker und steht beispielhaft für tausende Bunkeranlagen, die die Nazis bauen ließen.
Ja, es fühlt sich eigentlich immer noch etwas bedrohlich an, etwas modrig. Man kann schon fühlen, das ist hier kein Spaßmuseum.
Von Zwangsarbeitern 1941 unter den Nazis gebaut, bot der Bunker rund 350 Menschen Schutz vor den Luftangriffen der Alliierten. Die Menschen saßen dann dicht gedrängt auf ihren Bunkerbänken und harrten mehrere Stunden aus.
Beton fängt an zu rieseln aus der Decke, die Menschen schreien, Kinder weinen, der Rosenkranz wird gebetet und das muss grausenhaft gewesen sein. Ich kann es mir sehr schwer vorstellen. Aber so schön ruhig, wie wir das jetzt hier haben, alles geordnet, mit ein bisschen Licht, das war damals natürlich komplett anders.
Die Bunker haben größtenteils standgehalten und dadurch vielen Menschen das Leben gerettet. Diese Erfahrung hat die Menschen über Generationen hinweg geprägt. Heute kämen immer wieder Menschen ins Emdener Bunkermuseum und wollten wissen, ob sie im Ernstfall hier Schutz fänden, erzählt Wolfram Heiderich.
Gegen russische Raketen aus Kaliningrad, die in 2 Minuten hier sind, die haben eine Durchschlagskraft, die gehen hier einfach durch. Das muss man so sagen, diese Bunker bieten keinen Schutz mehr.
Die alten Bunker bieten keinen Schutz mehr. Neue gibt es nicht und wird es so bald auch nicht geben in Deutschland. Hoffnungslos ist die Lage trotzdem nicht. Aus den schrecklichen Erfahrungen der Menschen in der Ukraine können Fachleute wie der Schutzraumexperte Norbert Gebeken wichtige Erkenntnisse ziehen.
Also die Erfahrung, die wir vor allen Dingen aus der Ukraine machen, ist, dass wir uns im Grunde vor Direkttreffern der heutigen Waffen nicht schützen können, weil wir dann davon ausgehen müssen, dass die üblichen Gebäude einstürzen.
Viel wichtiger, weil viel effektiver und einen Großteil der Bevölkerung betreffend, sei daher der Schutz vor den Nebeneffekten eines möglichen Beschusses.
Das heißt also, die größte Gefahr geht von sogenannten Sekundärgefahren aus. Und das sind Glassplitter, das sind Fenstertrümmer, das sind Türtrümmer, das sind Trümmer, die infolge einer Explosion durch die Gegend fliegen. Und das macht ca. 80% der Gefährdungen für die Bevölkerung aus. Und davor können wir uns schon schützen, wenn wir uns in geschützte bestehende Räume begeben.
Solche Räume könnten etwa ein Treppenhaus sein, sagt Norbert Gebeken, ein innenliegender Raum ohne Fenster, ein Keller oder eine Tiefgarage. Dorthin kann man schnell gehen, wenn man gerade zu Hause ist. Ralf Tiesler, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, gibt allerdings zu bedenken,
das Szenario endet aber nicht damit, dass sie zu Hause sitzen und warten, dass was passiert. Denn die Realität ist die, dass sie, wenn es dazu kommt und Sirenen oder Cell Broadcast losgeht, nicht viel Zeit haben.
Cell Broadcast ist ein Warnsystem für die Bevölkerung, das bei Katastrophen Warnnachrichten direkt aufs Handy schickt. Bekommt man so einen Alarm, bleibt nur kurze Zeit, um Schutz zu finden.
5, 6 Minuten, 4 Minuten, man weiß das nicht ganz genau. In der Ukraine schwankt das, in Israel schwankt das gerade sehr. Aber sie werden in jedem Fall nur wenige Minuten haben. Und das heißt, sie müssen da, wo sie sind. Und wenn sie gerade einkaufen sind, wenn die Kinder in der Schule sind, wenn sie auf der Straße unterwegs sind als Pendler, dann müssen sie sofort in ihrer Umgebung eine Räumlichkeit finden, wo sie genau diesen Schutz finden können, das heißt im öffentlichen Raum.
Und genau hier liegt der Knackpunkt. Denn bislang gibt es keine öffentlichen Schutzräume in Deutschland, die für so einen Fall vorbereitet sind. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ermittle gerade eine Übersicht möglicher geeigneter Schutzräume, sagt BBK-Präsident Ralf Thiesler. Die Idee ist, es werden keine neuen Räume eigens aufwendig gebaut, sondern es werden zum Beispiel Parkhäuser, U-Bahnhöfe und Tunnel gesucht, die sich leicht auch als Schutzraum nutzen ließen.
Das heißt, nicht baulich ertüchtigen, das dauert zu lang. Das ist auch gar nicht nötig, weil diese Räume schon für sich genommen ausreichend sind. Aber sie müssen für einen Aufenthalt geeignet sein. Das heißt, da müssen sie vielleicht ein paar Feldbetten haben, wenn sie da doch in der Nacht rein müssen. Oder sie haben dort eine Toilette natürlich nötig und eine kleine Versorgung und Betreuungskapazitäten von Hilfsorganisationen.
Ende 2025 will das BBK seine Vorschläge offiziell vorstellen und geeignete Orte, das BBK nennt sie Zufluchtsorte, in einer Pilotphase testen.
Hallo. Wir brauchen den Schlüssel.
Wenn es um die flächendeckende Ausstattung von Häusern mit Schutzräumen geht, nennt Ralf Thiesler die Schweiz als Vorbild. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe will mit den entsprechenden Behörden im Nachbarland enger zusammenarbeiten und sich Tipps einholen. Die Schweiz gilt international als Bunker-Weltmeister. Für mehr als 110% der Bevölkerung gibt es dort Platz in Schutzräumen. Wie haben die Schweizer das geschafft?
Das ist jetzt eigentlich der Eingang.
In Bern steht Silvia Berger-Ziaudin vor der schweren Panzertür des Uni-Schutzraums, ein paar Stockwerke unter ihrem Büro. Im Hintergrund brummt die mächtige Belüftungsanlage. Die Historikerin beschäftigt sich mit der Geschichte der Bunker und ihrer Bedeutung für die Schweiz.
Und da sieht man jetzt, oh genau, das ist so dort. Sehe ich jetzt das nochmals, so ein Schleusensystem?
Graue, kahle Wände, lange Gänge, die in seitlich abgehenden Kammern enden. Es sieht aus wie in einem großen Keller. Wie es wohl wäre, hier längere Zeit verbringen zu müssen?
Ich muss sagen, ich habe es mir schon länger nicht mehr überlegt. Ich habe es mir als Kind regelmäßig überlegt, in unserem Schutzraum, in unserem Haus. Und das hat regelmäßig auch sehr starke Ängste ausgelöst und vor allem auch Assoziationen eben von Tod und Verderben und auch, wie bringe ich dann diese Schutzraumtür zu? Sie haben selbst gesehen, wie schwer die ist.
Momentan wird der Schutzraum der Uni auch als Abstellkammer benutzt. Hinter Verschlägen aus Holzlatten sind Stühle gestapelt, alte Schreibtische und Aktenordner. Doch binnen weniger Tage könnte der Ort zum Schutzraum umfunktioniert werden für alle, die sich dann im Uni-Gebäude aufhalten. Zurück im Büro, sagt Silvia Berger-Ziaudin.
Der Untergrund wurde in der Schweiz schon sehr früh als gewissermaßen natürliches Habitat der Schweizer Familie, aber auch als Ort der Geborgenheit, des Schutzes wahrgenommen. Das hat begonnen im 19. Jahrhundert, als man mit den Tunnelbauten, gerade bei der Gotthardbahn, Festungen etabliert hat und dort gewissermaßen der Untergrund von einer Zone der Gefahr zunehmend in eine Zone der Geborgenheit und des Schutzes umgedeutet wurde.
Im Zweiten Weltkrieg entwickelte sich das Motiv vom Schweizer Réduit. Die Schweizer Armee hatte sich erfolgreich in den Alpen verschanzt, in praktisch uneinnehmbaren Festungsanlagen. Während des Kalten Krieges wurde diese nationale Erzählung vom erfolgreichen Widerstand eingemauert im Berg wieder populär. Dieses Mal nicht gegen die Nazis, sondern gegen die Sowjetunion.
Und so hat eigentlich dann in den 50er, 60er Jahren auch der Zivilschutz eigentlich zunehmend auf dieses Motiv gesetzt. Machen wir es wie die Murmeltiere, wenn Gefahr droht aus der Luft, verkriechen wir uns in unseren Höhlen.
Seit den 1960er Jahren schreibt ein bis heute kaum verändertes Gesetz vor, dass unter jedem Neubau in der Schweiz ein Schutzraum muss. Ein Gesetz, das lange wie eine etwas überholte Tradition gepflegt wurde. Silvia Berger-Ziaudin hätte nicht gedacht, dass ihre ursprünglich historische Auseinandersetzung mit den Schweizer Bunkern wieder so aktuell werden könnte. Plötzlich wollen auch die Schweizerinnen und Schweizer wieder wissen, wie gut ihre Bunker ausgestattet sind und wo sie im Zweifelsfall hin müssen.
Das sind alles Fragen, die nun sehr, sehr aktuell diskutiert werden. Aber was sich ganz klar zeigt, eben, ich habe das mit dem Murmeltier schon erwähnt, also da kommen eigentlich diese Muster absolut wieder des Kalten Krieges. Zugleich ist man sich aber bewusst, wir sind nicht mehr in einem zweiten oder dritten Kalten Krieg, sondern es ist eine andere multipolare Konstellation.
Auch beim Bunkerweltmeister Schweiz gibt es also eine Bunkerdebatte. Nur findet sie unter anderen Voraussetzungen statt als hier in Deutschland. Ob die vielen Schutzräume unter den Schweizer Häusern tatsächlich einen großen Nutzen haben werden, ist vollkommen unklar. Denn ein mögliches Bombardement oder der Raketenbeschuss, vor dem die Bevölkerung im Bunker Schutz finden würde, ist nur ein Beispiel und noch dazu ein besonders extremes Beispiel militärischer Bedrohung. Die meisten Fachleute gehen eher nicht davon aus, dass ein Land in Mitteleuropa wie die Schweiz oder eben Deutschland künftig flächendeckend bombardiert werden könnte. Vielmehr warnen sie vor den Gefahren eines hybriden Krieges, aber auch vor klimabedingt zunehmend heftiger werdenden Naturkatastrophen.
Also wenn ich da mal ein bisschen populistisch sein darf, mir geht der Bunker sehr auf die Nerven.
Das sagt Johannes Steger, Journalist beim Berliner Tagesspiegel.
Weil er ist ein Schlagwort und das Thema Bunker ist so abstrakt, dass ich mich damit eigentlich auch nicht beschäftigen muss. Weil ich kann entweder denken, es gibt vielleicht einen Bunker bei mir auf der Straße oder ich könnte mir einen selbst bauen und damit hört dann der Teil der Verantwortung auch auf. Es geht nicht um Bunker.
Zusammen mit Ferdinand Gehringer, Referent für Sicherheitsfragen bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, hat Johannes Steger im September 2025 ein Buch veröffentlicht. Der Titel: Deutschland im Ernstfall – Was passiert, wenn wir angegriffen werden? Die beiden Autoren wünschen sich, dass die deutsche Bunkerdebatte zu einer viel breiteren Sicherheitsdebatte wird. Denn die Bedrohung durch klimabedingt zunehmend heftige Naturkatastrophen könnten ähnliche oder die gleichen Effekte haben wie etwa eine militärische Attacke auf kritische Infrastruktur. Bestimmte Regionen könnten nach so einem Ereignis stunden- oder tagelang isoliert werden, ohne Strom, ohne Wasser, ohne Internet und Telefon. Ein Bunker brächte in so einer Situation gar nichts, sagt Johannes Steger. Und er erinnert an die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal 2021.
Was Leben gerettet hätte, wäre klare Verantwortung, wäre klare Maßnahmen und der politische Wille, in Bevölkerungsschutz zu investieren. Und da führt der Bunker nicht weit genug, weil wenn ich über Bunker spreche, lasse ich alles andere außer Acht, was viel relevanter für unsere gesellschaftliche Resilienz ist.
Wie widerstandsfähig ist die Gesellschaft? Wie gut können wir mit Krisensituationen umgehen? Auf politischer Ebene habe sich bereits einiges getan, finden die beiden Autoren. Aber noch nicht genug. Sie finden es gut und wichtig, dass Zivil- und Katastrophenschutz in Deutschland wieder enger zusammengeführt werden. Auch der von der Bundesregierung angekündigte Nationale Sicherheitsrat sei ein richtiger Schritt. Auf persönlicher Ebene empfehlen die Sicherheitsexperten jeder und jedem, mit Familie und mit Freunden über die eigene Rolle und über den Umgang mit einer Krisensituation zu sprechen. Haben wir einen Notfalltreffpunkt? Hätten wir genügend Lebensmittel und Medikamente zu Hause, um ein paar Tage alleine klarzukommen?
Wenn man jetzt solche Sachen anspricht, und wir haben das auch erlebt, haben Leute gesagt, okay, seid ihr jetzt Prepper? Und wir immer gesagt haben, nein, sind wir nicht, aber vielleicht doch mal drüber nachdenken. Das heißt, auch aus diesem dieses Thema so ein bisschen aus der einen Ecke rauszuholen und ein bisschen mehr zurück in die Mitte der Gesellschaft zu holen, wo es, glaube ich, eine lange Zeit gewesen ist, das ist tatsächlich was, wo man schon bei sich selbst anfangen muss und sagen muss, ja, das stimmt schon so.
Auch die deutsche Sicherheitsforschung scheint in der Hinsicht weiter zu sein als die öffentliche Debatte. Bunker und Schutzräume sind hier nur ein Aspekt unter vielen, wenn es darum geht, wie auf unterschiedliche Krisenszenarien reagiert werden kann. Am Future Security Lab in Berlin, einer Art Zukunftslabor für Sicherheitsforschung, werden die Ergebnisse aus mehreren Forschungsprojekten zusammengetragen, die Lösungen im Umgang mit Krisen und Katastrophen anbieten wollen. Das Ziel ist,
dass auch insgesamt in Deutschland Sicherheitslösungen zusammengedacht werden sollen, dass die relevanten Akteurinnen voneinander wissen, von ihren Lösungen wissen und diese Lösungen dann auch übertragbar sind, eben nicht in einzelnen Kommunen bleiben, sondern auch auf andere Regionen und Kommunen übertragen werden können.
Naomi Schulmann leitet das Forschungsforum Öffentliche Sicherheit, an das das Future Security Lab angedockt ist. In einer Videoinstallation simulieren die Forscherinnen am Future Security Lab einen hochwasserbedingten Blackout, also einen vollständigen und mehrtägigen Stromausfall. Der Ablauf der Krise ist unterteilt in verschiedene Zeitsegmente. Besonders kritisch sei die erste Phase, also die ersten 4 Stunden.
Als allererstes bemerkt man den Ausfall der Kommunikationsnetze, also die Tatsache, dass Informationen nicht mehr fließen.
Naomi Schulmann zeigt auf verschiedenen Computerbildschirmen im Raum Projekte, die Lösungen zu bestimmten Problemen anbieten. Ein vom öffentlichen Netz unabhängiges Kommunikationssystem für die Behörden, eine Notfalltankstelle für die Fahrzeuge der Rettungskräfte, aber auch eine intelligente Software, mit der ermittelt werden kann, wie sich die psychosoziale Stimmungslage einzelner Bevölkerungsgruppen im Laufe einer Krise entwickelt. Im Zukunftslabor wird klar, wie umfassend und vielfältig die Probleme in Krisenfällen sein können. Aber es wird auch klar, man könnte schon jetzt auf ziemlich viele Situationen ziemlich gut vorbereitet sein.
Da kann man dann natürlich sehr gut erklären, inwiefern man sich eben als Bürger, als Bürgerin doch sehr gut vorbereiten kann auf bestimmte Auswirkungen, die von den unterschiedlichsten Krisen hervorgerufen werden könnten und dass man da eben doch eine große Handlungsfähigkeit hat.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe untersucht in regelmäßigen Abständen die Stimmungslage in der Bevölkerung. Entsprechend hat BBK-Präsident Ralf Tiesler festgestellt, dass immer mehr Menschen erkennen, wie wichtig es ist, mehr für den persönlichen Schutz vorzusorgen.
Wir sind noch lange nicht da, wo wir eigentlich hinkommen wollen, aber wir können merken, dass der Trend in diese Richtung inzwischen sichtbar geworden ist. Wir können von 30-40% Zustimmung bei diesem Thema inzwischen ausgehen. Vor wenigen Jahren noch hätte ich gesagt, höchstens 5% oder 10%, wenn überhaupt.
Wie sorgt man am besten vor? In den Medien haben sich mit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine Berichte von Privatpersonen in Deutschland gehäuft, die den eigenen Keller ausbauen oder sich beim Hausbau gleich einen ganzen Bunker einbauen lassen. So wie der Hausbesitzer Christian Klaus hier im Beitrag des ARD-Magazins Brisant.
Es wird zwar viel diskutiert seit Jahren, aber es passiert nichts. Dachte ich, sorg mal vor.
Christian Klaus hat sich unter sein neues Haus, 8 Meter tief unter der Erde, einen Atomschutzbunker für 6 Personen bauen lassen. Ein 35 Quadratmeter großer, weiß gestrichener Raum.
Hier drin ist die Filterkammer. Die ist nochmal komplett abgeschirmt. Also wir haben auch nochmal eine ganz normale Panzertür, strahlungssicher.
Panzertüren, Sicherheitsschleusen, meterdicker Stahlbeton, ein zweiter Ausgang, Belüftungs- und Abwassersystem. Ein so ausgestatteter Privatbunker bietet den größtmöglichen Schutz, kostet im Neubau aber Zehntausende Euro extra. Wenn ein Schutzraum im Nachhinein in ein bestehendes Gebäude gesetzt werden soll, wird es nochmal teurer. Und das Modell von Christian Klaus im TV-Beitrag ist ein Atomschutzbunker, also besonders aufwendig. Die meisten Fachleute, auch die aus dieser Folge von Das Wissen, geben zu bedenken, vielleicht überlebt man die nukleare Eskalation im Privatbunker. Aber die Welt da draußen sei danach vermutlich ohnehin nicht mehr bewohnbar. Bauingenieur Norbert Gebeken empfiehlt privaten Hausbesitzern daher einen solide ausgebauten Keller und wünscht sich eine entsprechende gesetzliche Vorgabe für Neubauten.
Baut Keller, baut sie aus Stahlbeton, baut sie mit druckdichten Fenstern, dann ist der Gesamtaufwand, den wir betreiben müssen, nicht so viel höher. Das kriegt man dann schon mit einer Summe von etwa 5.000 Euro pro Einfamilienhauskeller hin, wenn wir sowieso neu bauen.
In dem Keller könnte man dann eine kleine Notfallreserve lagern. Also zum Beispiel haltbare Lebensmittel und Trinkwasser, aber auch Medikamente, Ausweisdokumente, eine Taschenlampe und ein Kurbelradio. Auf der Website des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe finden sich außerdem viele hilfreiche Informationen dazu, was man zu Hause haben sollte, um im Ernstfall für einige Tage ohne Strom und Wasser auszukommen. BBK-Präsident Ralf Tiesler will mit gutem Beispiel vorangehen. Ein Bunker muss es zwar nicht sein, aber...
Ich habe natürlich eine gute Vorbereitung, das wäre eine Schande, wenn ich die nicht hätte. Ich gebe zu, dass es mir auch nicht immer ganz leicht fällt, die schiere Menge da immer zu wälzen, die dann nötig ist. Aber wir haben natürlich entsprechend auch für 8 bis 10 Tage uns vorbereitet und ich habe natürlich auch alle meine Dokumente parat. Sowohl digital als auch noch physisch. Also ich bin da eigentlich ganz gut vorbereitet. Jetzt sind wir auch nur ein 2-Personen-Haushalt aktuell, da ist das nicht ganz so schwierig.
Das Wissen.
Wo wir im Ernstfall Schutz finden. Autor und Sprecher Lukas Meyer-Blankenburg, Redaktion Juliane Ziegler und Sonja Striegel.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.